Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Der Sündenfall. Wir haben gesehen, dass wir in einer Welt leben, die Naturkatastrophen an der Tagesordnung hat, dass die Hungersnot der Menschheit immer mehr zunimmt und es wird sich noch viel verstärken. Wir haben gesehen, dass die Krankheit in den letzten 2 Jahren eine Hauptrolle gespielt hat im Geschehen des Menschen und dass sich eine Trennung ergeben hat aufgrund von äußerlichen und physischen Kennzeichen zwischen den Menschen. Es hat sich eine Spaltung ergeben in der Gesellschaft, die zu einer Feindschaft geführt hat und die jetzt durch das Kriegsgetue in unserer Welt noch verschärft. Und um sicher zu sein in diesen Tagen der sogenannten Unsicherheit, müssen wir wissen, wo kommen wir her? Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, unsere Identität, die will es wissen. Und entweder betrügen wir uns selbst und denken, wir sind aus Zufall entstanden und dann gehen wir in Richtung Zufall und sind aus dem Nichts gekommen, so gehen wir ins Nichts. Oder wir wissen, wir sind Gottes Geschöpfe. Und ja, wir sind zwar, wie wir sehen werden, von ihm getrennt, aber wir können mit ihm wieder verbunden werden und zu ihm zurückkehren. So, wir haben gesehen, dass Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat und dass er durch Christus alles gemacht hat durch sein Wort. Er sprach und es stand da. Es war Licht und da wurde es Licht. Es trennte die Wasser von oben mit den Wassern von unten und er machte Himmel und Erde. Und er sprach und das Wasser sammelte sich und die Erde trat hervor und er sprach und es kamen Pflanzen hervor. Am 4. Tag machte er Sonne, Mond und Sterne, am 5. Tag die Meerestiere und die Vögel des Himmels, am 6. Tag die Tiere des Feldes und den Menschen als Krönung, als Mann und als Frau. Und am 7. Tag machte er eine Pause von der Schöpfertätigkeit, nicht von der Erhaltungstätigkeit, und setzte dadurch das Siegel der Vollkommenheit auf. Deshalb ist die Zahl 7 die Zahl der Vollkommenheit. Das ist die vollkommene Schöpfung Gottes. Er braucht dafür keine Millionen oder Tausende von Jahren, weil er spricht und es steht da. So ist Gott. Und er hat dieses Siegel aufgegeben, nicht um für den Menschen eine Plage zu sein, sondern ein Segen. Der Mensch sollte jede Woche sich erinnern, dass er ein Geschöpf Gottes ist, dass er von seinem Schöpfer komplett abhängig ist, und zwar für jeden Augenblick seines Daseins. Der 7. Tag als Ruhetag war nur das Zeichen und ist nur das Zeichen dafür. Aber er kommt wöchentlich. Wöchentlich sollen wir wissen, dass wir für die ganze Woche, um zu leben, von Gott abhängig sind. Deshalb ruhen wir von den Werken des Sammelns, damit wir uns erinnern, dass wir immer abhängig sind von ihm. Aber wir ruhen nicht von dem Werk des Erhaltens, des Befreiens und des Heilens. Und wir beweisen durch unser Leben, nicht nur am 7. Tag, sondern an allen Tagen der Woche, dass wir Gottes Kinder sind, nämlich, dass wir nichts für uns selbst tun. Der Sabbat ist das Siegel der Schöpfung. Er beinhaltet sozusagen alles. Und er wurde zu Gunsten des Menschen gemacht, dass er weiß von seiner Abhängigkeit, dass er seinen Schöpfer kennt und dass er weiß, wie er existieren kann, nur in der Abhängigkeit von ihm. Im Sabbat ist die ganze Schöpfung inbegriffen. Im Sabbat ist das ganze Gesetz Gottes inbegriffen. Und das ist entscheidend, dass wir es verstehen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Nun fragen wir uns, wozu hat Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hingetan? Wir lesen in 1. Buch Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum des Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Eindeutige Aussagen Gottes. Aber wozu? Warum tut er das? Nun, wir müssen wissen, als Gott den Menschen schuf, gab es schon das Böse. Und Gott musste den Menschen klar machen, dass es für seine Abhängigkeit von Gott keine Alternative gibt. Der Sabbat erlaubt nicht, dass der Mensch von Gott unabhängig ist. Und ich habe Sabbat genommen, dass die Anbetung, das Gesetz erlaubt es nicht. Deshalb hat Gott diesen Baum dahingesetzt, um dem Menschen ein äußeres Kennzeichen zu geben, dass er die einzige Quelle ist, aus der er existieren kann. So, schauen wir uns nochmal die Natur des Menschen an. Gott macht ihn aus Erde mit einem Lebenshauch. Sie wandeln sich um in Körper und Geist und das ergibt die Seele. Und das alles findet sich in unserem Hirn, wo der Geist und die Hirnrinde zusammenarbeiten und der Mensch mit seinem Geist von Gott abhängig ist, nämlich er muss durch Vertrauen und Glauben von Gott seine Liebe holen. Nun hat Gott dem Menschen in seinen Geist und auch in den Körper Dinge gelegt, die er unbedingt braucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und so ist es ein Bedürfnis des Menschen, dass er lebt. Die Seele ist das Leben. Es ist ein Bedürfnis, dass er lebt. Er kann aufs Leben nicht verzichten, weil wenn er nicht mehr lebt, kann er seinen Auftrag und seine Funktion nicht mehr erfüllen. Deshalb hat Gott ihm klargemacht, die einzige vulnerable Stelle des Menschen, wenn überhaupt, ist an der Stelle seines Vertrauens zu Gott, an der Stelle seiner Bindung zu Gott. Und da diese Bindung von Seiten des Menschen gemacht werden muss an Gott, hat Gott ihm klar gemacht, nicht ich halte dich in dieser Beziehung, sondern du hältst dich an mir. Und weil schon eine sogenannte Alternative im Universum gab und Lucifer gesündigt hatte, deshalb gab Gott die Warnung Adam und Eva. Der Baum stellt nie eine Alternative dar, weil es gibt keine Alternative zu Gott für den Geist des Menschen, damit er sein Bedürfnis stillt und lebt. Das gibt es nicht. So, Gott ist Geist und der Mensch hat einen Geist. Und die Grundeigenschaften eines Geistes sind entscheidend, dass wir sie verstehen. Es ist ein geschlossenes System. Im Gegensatz zum Körper, der von außen gesteuert wird, kann ein geschlossenes System sich nur von innen steuern. Das heißt, ein Geist ist im Bilde Gottes gemacht, dass er sich nur von innen steuern kann. Von außen kann ihn niemand steuern. Es ist das Hoheitsgebiet des Geistes, in den nichts hineinkommt, außer das, was der Geist, und Vorsicht, nicht hineinlässt, sondern hineinnimmt. Der Geist ist immer aktiv, nie passiv. Die Menschen denken immer, naja, ich muss schauen, dass ich den anderen nicht in mein Leben hineinlasse. Nein, das kann nicht passieren. Wir sind immer die, die uns binden. Deshalb müssen wir wissen, ein Geist, diese drei Grundfunktionen müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir von einem Geist sprechen. Niemand kann ihn von außen steuern. Er kann sich nur von innen selbst steuern. Und niemand kann in ihn hineinkommen. Er kann auch nie passiv sein, sagen, ja, ich mache die Tür auf und er kommt rein. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Sowas ist für einen Geist nicht möglich. So, ich hoffe, dass ihr das versteht und wiederkäut und euch immer vor Augen haltet. Weil dann können wir verstehen, wie ein Engel, der ja ein Geist ist, und wir sehen hier Luzifer als Beispiel, der, bevor noch Adam geschaffen wurde, als der erste Engel geschaffen war. Und er hatte eine klare Identität. Er als Geist wusste, er ist ein Geschöpf Gottes. Und ihm wurde gegeben, dass er sich selbst steuert und versorgt. Sein Bedürfnis nach Liebe konnte er nur aus einer Quelle holen, nämlich aus Gott. Er selbst musste das Wort Gottes durch Glauben von außen holen, in sich hinein und die Bindung schaffen, indem er Gott vertraut. Ein Geist braucht also sowohl eine Bindung als auch eine Information. Und das kann man nur trennen von der theoretischen Seite, sage ich jetzt mal. Das heißt, wem ich vertraue, dem glaube ich, und wem ich glaube, dem vertraue ich, weil die Information kann nie nicht von einem Geist kommen. Sie kommt immer von einem Geist. Und wenn ich von dem Geist die Information aufnehme, dann binde ich mich an ihn, dann nehme ich ihn quasi sozusagen seine Information in mich auf. Das ist das unveränderbare Gesetz der Abhängigkeit. Aber ich nehme das alles im Glauben und Vertrauen auf, nicht um meinetwillen, sondern weil ich gemacht wurde zum Dienst, nämlich anderen Wesen und der Umwelt zu dienen. So war Luzifer und so hat Gott alle Geister geschaffen. Die einen mit Verstand und Moral und die anderen ohne. Aber ganz egal, es ist der Mechanismus ist identisch. Luzifer hatte natürlich einen Geist mit Verstand. Und er hat, wir wissen nicht, wie viele Tausende, Millionen von Jahren er so gelebt hat, bis auf die Idee kam, und er könnte von Gott unabhängig sein. Das heißt, er könnte aus sich selbst existieren. Das beschäftigte seinen Geist und verdunkelte seinen Verstand. So, Gott versucht, ihm zu helfen, aber jegliche Hilfe versagt, weil Gott kann ihm ja von innen nicht helfen. Er kann ihm nur von außen über den Verstand sagen, schau, das geht nicht. Und es gibt eine klare Grenze zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ein Geschöpf kann nie ein Schöpfer werden und ein Schöpfer kann nie ein Geschöpf werden. Das ist unmöglich. Aber Luzifer verdunkelt weiter seinen Geist und irgendwann mal ist er bei vollem Verstand klar, dass es nicht geht, was er will, aber er geht dennoch weiter. Er zerbricht seinen Verstand und das ist nicht erklärbar. Und Gott kann ihn daran nicht hindern. Er könnte ihm natürlich alles entziehen, wie wir gleich sehen werden. Er könnte ihn auch lassen sterben. Aber damit wäre das Problem nicht gelöst. So Luzifer übertritt das Gesetz und wird somit zum Satan. Er bindet sich jetzt an die Engel und an alles Mögliche und lebt nicht mehr, um zu dienen, sondern lebt für sich selbst. Wie er in dieses Geheimnis des Irrtums kommt, ist nicht erklärbar. Vor allen Dingen ist nicht erklärbar, wie er seinen Verstand zur Seite legen konnte, wie er ihn zerbrechen konnte und der Irrationalität, der Unmöglichkeit nachgegangen ist. Aber wie auch immer, es ist passiert. Und Gott hat ihn nicht getötet, er hat ihn gelassen leben. Weil der Luzifer war der erste Kanal sozusagen nach Christus. Und er kam sofort nach Gott. Und würde er ausfallen, dann würde das den ganzen Kreislauf des Universums betreffen. Deshalb hat Gott ihn am Leben erhalten. Um deutlich zu machen, ist das wirklich eine Alternative? Kann ein Wesen unabhängig von Gott existieren? Und kann es existieren, indem es Gottes Kraft benutzt für sich selbst? Weil Luzifer hat keine eigene Kraft. Satan und kein Element in dieser Schöpfung Gottes hat eigene Kraft. So, Gott will ja nur beweisen, dass jeder, der seine Kraft benutzt für sich selbst, zur Zerstörung führt. Das ist das, weshalb Luzifer und die Engel leben. Sie können sich nicht mehr bekehren. Sie sind für immer verloren. Aber sie warten, so wie die Schrift sagt, auf den Tag des Gerichts. Der Mensch jedoch wurde genauso mit einem Geist geschaffen, mit seiner Identität und seiner Abhängigkeit von Gott. Und er hat auch Gott vertraut und ihm geglaubt, was er gesagt hat, und hat von vornherein im Moment der Existenz dieses Gesetz gehalten, weil es ist keine Wahl, dass ich mich an Gott binden muss. Ein Kind bindet sich an seine Mutter, ohne dass es will, in völliger Unwissenheit im Moment der Zeugung an den Geist der Mutter, damit es überhaupt etwas weitergeben kann an seinen Körper und etwas mit seinem Willen tun kann. So, die Bindung und der Glaube ist nicht wegnehmbar. Das sind Funktionen, die Gott in den Geist getan hat, die muss er ausüben, weil sonst kann er nicht existieren. Und da sie ja nicht wählbar sind, übt er sie kontinuierlich aus. So war es nur möglich, dass der Mensch fällt oder sich von Gott trennt, indem er sich selbst betrügt. Gott hat ihm gesagt, und hier kommt die Versuchung der Schlange in Kapitel 3, Abvers 1. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt es auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nun, wir alle, glaube ich, kennen den Bericht und wir haben ihn schon häufig studiert. Ich möchte nur einen Punkt hervorholen, der entscheidend ist. Wenn im Geist des Menschen das Bedürfnis nach Leben steht und jemand bietet dir etwas an, was dich zum Tode bringt, kann der Geist des Menschen das aufnehmen? Ist unmöglich. Weil der Geist wird bestimmt durch seine Bedürfnisse. Und da er das Bedürfnis nach Leben hat und jemand bietet dir ein Element an, das dich zum Tode führt, da kann das die Frucht dastehen, da kann der Baum mitten im Garten stehen, egal wo er ist unwichtig. Weil er ist ja gegen mein Bedürfnis. Ich brauche es nicht. Und was ich nicht brauche, rühre ich nicht an, da gehe ich nicht hin. So, der Baum des Guten und Bösen war keine, der Erkenntnis des Guten und Bösen war keine Gefahr für Adam und Eva. Weil sie lebten ja mit Gott. Sie waren in völligem Vertrauen und Glauben an ihn. Und solange sie wussten, dass ihr Leben davon abhängt, war keine Gefahr. Und jetzt kommt der Versucher. Nachdem die Eva ihm erklärt, ich bin abhängig von Gott, sagt er, nein. Dein Bedürfnis nach Leben wird nicht zu Ende gehen, wenn du vom Baum isst. Ganz im Gegenteil, du wirst in eine höhere Erkenntnisstufe hineinkommen. Und ja, ist auch Erkenntnis ein Bedürfnis? Sicherlich. Aber auch die geistigen Bedürfnisse haben eine Hierarchie. Das heißt, es gibt welche, die sind an der Basis und welche, die sind zusätzlich. Und ob ich etwas Genaues weiß oder nicht, ist ein zusätzliches Element. Schauen Sie, muss ich alle Nachrichten hören? Muss ich alle Filmchen, die man mir zuschickt oder die irgendjemand teilt auf irgendwelchen Medien mir anschauen? Nein. Das ist Erkenntnis, ja, das ist Information und wenn man sich ein bisschen beschäftigt, mag das auch interessant sein oder vielleicht auch wahr sein, aber es ist dennoch eine Erkenntnis, die man nicht braucht. So, Erkenntnis ist wichtig. Aber wie soll ich etwas erkennen, wenn ich tot bin? So, das Bedürfnis nach Leben ist ein absolutes, während das Bedürfnis nach Erkenntnis nebensächlich ist. Und Satan macht es immer so, dass er das Absolute oder das Nebensächliche zum Absoluten macht. Das findet sich heute ganz deutlich. Zum Beispiel ist ja die Sexualität ein Nebenbedürfnis, kein Hauptbedürfnis. Aber durch den Irrtum in unserem Herzen denken wir, es ist ein absolutes Bedürfnis. Die Ehe ist ein Nebenbedürfnis, kein Hauptbedürfnis. Sie ist und muss nicht unbedingt sein. Ja, sie ist da. Der Luxus ist ein Nebenbedürfnis, aber es ist kein Hauptbedürfnis. Leben jedoch ist ein Basisbedürfnis. Das heißt, du kannst auf das nicht verzichten. Und jetzt muss Satan der Eva klar machen: Du musst dich nicht fürchten, dass dein Leben zu Ende geht, wenn du von der Frucht isst. Ganz im Gegenteil. Und damit Eva das aufnimmt, das glaubt, muss sie natürlich das, was Gott gesagt hat, nicht mehr glauben. Und um das zu tun, muss sie Gott in Frage stellen. Und um Gott in Frage zu stellen, muss man selbst Gott sein. So betrügt sich die Eva in sich selbst. Und es ist schön, was hier steht, ist auch ein anderes Element, das mir aufgefallen ist. Und das Weib schaute an, dass man dem Baum gut, dass von dem Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen, dass es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. So, es sind einige Elemente hier, die sind alle gut und positiv. Weil Gott hat ja nichts Böses geschaffen. Der Baum muss ja schön ausgesehen haben. Gut zu essen. Das heißt, die Frucht sah nicht unattraktiv aus, damit man mal ein Biss davon nimmt. Aber egal wie attraktiv sie wäre, wenn sie mich tötet, ist sie nicht attraktiv. Und lieblich anzusehen. Lieblich anzusehen. Gott hat es nicht so gemacht, dass das irgendwie eine ekelhafte Frucht ist. Nein, er war lieblich anzusehen. Manchmal ist ja die Frau des Nachbarn auch lieblich anzusehen. Oder was auch immer wir verführt werden. Es ist einfach eine Verführung mit dem Guten, mit dem Schönen. Und dass es ein lustiger Baum ist. Das heißt, es hat Lust gemacht. In dem Moment, wo der Baum dein Leben nicht mehr in Gefahr bringt, ist er fantastisch. Weil dann erkennst du plötzlich, er macht klug, er macht Lust, er ist lieblich anzusehen. Noch nie hat es eine Versuchung gegeben, die den Menschen so stark mitnimmt, außer über das Gute. Das Gute zu wollen, was gegen das Leben ist, ist eine Absurdität. Aber hier folgt Eva. Nachdem sie den Stopper weg hat, nachdem sie weiß, sie muss nicht sterben, nachdem sie Gottes klares Gebot, Gesetz, sein Wort zur Seite legt, macht alles Freude und Spaß. Und so gibt sie auch ihren Mann. Adam sündigt in selber Weise, dass er sich zum Gott erhebt, dass er denkt, die Eva mag Recht haben und Gott Unrecht. Und das ist das Geheimnis der Sünde. Sie brechen das Gesetz. Sie glauben Gott nicht mehr. Sie entfremden sich von Gott. Und binden sich an Satan und an Menschen. Weil sie können ja ohne Bindung nicht sein. Es gab nur Glauben an Gott oder Glauben an Satan. Mehr gibt es nicht. Und man glaubt Satan nur, weil man denkt, das, was Gott gesagt hat, bringt das Leben nicht in Gefahr. Oh, wie viele Menschen glauben heute und denken, dass sie ewig sind und ihr Leben nicht in eine Gefahr ist, wenn sie gewisse Dinge tun oder nicht tun. So, jetzt ist der Mensch in Sünde gefallen und es ist ein Geheimnis, wie das geschehen ist. Aber jetzt, da er sich für Gott hält, muss er ja einen Schuldigen finden. Deshalb ist die Frage, ist Gott ein Risiko eingegangen, als er den Geist geschaffen hat oder als er die Geister geschaffen hat? Lucifer und Adam und Evas Geist. Er hat sie doch abhängig gemacht von Liebe. Von Wahrheit, von Freiheit, von Gerechtigkeit, von Moral, von Sicherheit, von Schönheit und vieles mehr. All diese Abhängigkeiten finden doch ihre Erfüllung in Gott. Aber es ist der Geist, der selbst diese Dinge holen muss aus Gott. Und ja, er holt sie. Adam und Eva und Luzifer haben es geholt, bis sie in ihrem Herzen sich betrogen haben. Niemand. Gott hat kein Risiko eingegangen, weil er hat ja den Geist nur mit guten Bedürfnissen ausgestattet. Dadurch, dass er den Geist so gemacht hat, dass er sich selbst steuert, dass nichts in ihn hineinkommt, dass er ihn von außen nicht steuern kann, ist das ein Risiko gewesen? Sicherlich nicht, weil er hat ihn ja mit einem Verstand ausgestattet und mit Bedürfnissen und hat ihm klar gemacht, Das Gegenteil davon ist der Tod. Wäre Luzifer nicht da gewesen und Adam wäre geschaffen worden, bevor die Sünde da ist, dann hätte es nie einen Baum des Lebens und des Guten und Bösen gegeben, weil man hätte nie eine Möglichkeit gehabt, anders zu denken. Aber weil das schon da war und Gott auch den Teufel reduzieren wollte in der Fähigkeit, den Menschen zu versuchen, hat er ihn an einem Baum festgemacht, an einer Frucht, an der er deutlich hingeschrieben hat, Tod. Wenn du das Bedürfnis nach Leben hast, dann gehst du nie zu einem Baum, der dir den Tod bringt. Damit gab es kein Risiko in der Schaffung des Geistes, der sich selbst steuert, aber von Gott abhängig ist. Ist der Verstand oder die Selbsterkenntnis ein Risiko? Dass wir selbst in den Spiegel gucken können und sagen, aha, wir haben dies oder wir sind so gemacht und jenes. Sollte das uns verführen, zur stolz zu sein? Nein, der Verstand wurde uns gegeben, um uns zu bewahren, um uns bewusst zu werden unserer Bedürfnisse und nach ihnen bewusst zu trachten. Es gab also in der Schöpfung der Geister keine Risiko. Gott hat eine hundertprozentig sichere Schöpfung gemacht. Wie hat er sich dann dennoch irgendwo betrogen, wenn es keinen Konstruktionsfehler gab im Geist? Wie konnte dann die Selbsttäuschung entstehen? Das ist ein Geheimnis. Aber wie auch immer das Geheimnis entstanden ist, es ist da. Wir alle werden geboren mit der Selbsttäuschung und sind uns dieser Sache nicht einmal bewusst. Und jetzt müssen wir uns klar machen, wer gibt die Konsequenzen. Wiederum brauchen wir das Basiswissen des Gesetzes. Gott ist der Schöpfer. Und er hat alles gemacht, dass es nach seinem Gesetz funktioniert. Er erhält die Schöpfung über die Gesetze, die er gemacht hat. Aber die Gesetze sind nicht die Kraft, sondern nur durch die Gesetze steuert er seine Kraft. Alles, was er gemacht hat, ist ein Kanal. Es ist abhängig. Jedes Geschöpf nutzt Gottes aktive Kraft. Auch wenn es von einem anderen Kanal kommt, der es weitergibt, ist es immer noch Gottes aktive Kraft. Und da Gott ein Geist ist, das habe ich gesagt, kann ein Geist immer noch aktiv sein. Und alles, was wie Gott erhält, das Ganze ist durch seine kontinuierliche Aktivität. Dieser Tisch, dieses Buch, alles ich, dass wir existieren, dass wir da sind, ist, weil Gott jetzt akut oder in diesem Moment uns mit seiner aktiven Kraft erhält. Würde er seine Kraft entziehen, könnten wir nichts mehr tun oder würden nicht mehr existieren. So, ich habe als Kanal auch und nutze Gottes Kraft. Alles ist abhängig von Gottes Kraft, damit wir sie umsetzen. So, Gott erhält uns auf der einen Seite, aber er setzt uns auch Dinge zur Verfügung. Er sagt, ich habe dir Sauerstoff gegeben, Wasser, aber du musst es aufnehmen. Das ist meine aktive Kraft, die du aufnimmst, damit du dann das tust, wozu ich dich geschaffen habe und dich berufen habe, dass du lebst. So, da jedes Element Gottes aktive Kraft benutzt, kann Gott zu jeder Zeit über seine Kraft bestimmen. Damit müssen wir eine Schlussfolgerung ziehen, die außerordentlich wichtig ist, für jede Zeit, aber besonders für unsere Zeit, dass jede Wirkung unter seiner Kontrolle ist. Wir haben gesehen, dass der Mensch, nachdem er geschaffen war, von Gott gelebt hat. Damit war alles in Ordnung. Gott musste nicht eingreifen, er erhielt ihn, der Mensch konnte alles tun, was er wollte, solange er nicht für sich selbst gelebt hat. Solange er Gottes Kraft genommen hat, und sie umgesetzt hat, für Gott war alles gut. Als er jedoch sich ändert, als er in seinem Geist denkt, er ist jetzt ein Gott. Er ist zwar von Gott getrennt in der Theorie und sein Kanal ist damit verstopft für die Liebe Gottes, aber er lebt immer noch von Gott. Und er nutzt jetzt nur die Kraft Gottes, aber für sich selbst. Er atmet für sich, er trinkt für sich, er lebt für sich. Alles, was er tut, tut er jetzt für sich. Er missbraucht quasi Gottes Kraft für sich selbst. Aber Gott lässt es ihm, weil er will ja beweisen, wohin es führt, wenn jemand Gottes Kraft benutzt für sich selbst. Weil das wäre das Umgekehrte dessen, wie Gott es gemacht hat zu sein. Nämlich alles sollte selbstlos und liebevoll sein. Deshalb kann Gott eingreifen. Und er greift in diesen Tagen ein. Er lässt den Menschen nicht alles zu, was er so will. Er kann sie enthalten. Er lässt nur teilweise Dinge zu, die er tut, weil er nutzt ja Gottes Kraft. Und Gott kann die Kraft, die ich nutze, auch umleiten. Das heißt, dass der Mensch was anderes tut, ohne dass er, weil er nutzt ja Gottes Kraft, ohne dass er das so tun will. So, Gott hat eingegriffen in das Leben von Adam und Eva. Und wir finden seinen Eingriff hier. Und er sagt auch etwas und er begegnet sie hier im Garten. Und wir kennen die Geschichte, dass sie alle rufen, dass jemand anders schuld ist, weil sie gegessen haben. Der Adam beschuldigt die Eva beschuldigt die Schlange. Und jetzt macht Gott etwas, und ich hoffe, dass wir das auch verstehen, das steht auch hier in den ersten Zeilen der Heiligen Schrift, die beweisen, dass er der Gesetzgeber ist. Und als Gesetzgeber ist er auch der einzige Richter in diesem ganzen Universum. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du solches getan hast, sollst du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde sein. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. So, die Schlange war ja nur ein Medium für den Bösen, für Luzifer. Aber er versucht es wiederum an diesem Bild, an diesem Medium, das benutzt wird, dass wir wissen, welche Folge es gibt. Wer gibt die Wirkung, dass diese Schlange jetzt anders ist, als er sie ursprünglich geschaffen hat? Nur er als Gesetzgeber kann sie verändern. Er gibt ihr eine andere Wirkung. Er ist Richter. Und nur er ist auch Vollstrecker. Weil er spricht und die Schlange verändert sich zu dem, was er gesagt hat. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wer setzt denn hier fest, was geschehen wird? Sehr deutlich. Gott ist Richter und Vollstrecker. Weil wir wissen, wer der Same ist des Weibes und so weiter. Und der Same des Weibes hat ein Ziel. Er muss das Böse mit dem Guten überwinden. Er muss den Kopf des Satans zertreten. Aber nicht indem er zertreten wird, gewaltvoll. Nein, er wird zertreten, indem der Grundsatz, etwas für sich selbst zu tun, zertreten wird und ans Kreuz genagelt. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein. Ich finde immer mal wieder Christen, die sagen, sie haben eine Schwierigkeit zu verstehen, dass Gott die Krankheit gibt. Ja, wer hat hier der Eva die Schmerzen gemacht bei der Geburt? War es der Teufel? Wer hat die Schmerzen erfunden? Es kann doch nur Gott sein. Ja, als Konsequenz für das falsche Nutzen. Weil die Eva will ja jetzt die Kinder haben für sich selbst. Wer gibt der Eva? Wer gibt allen Frauen die Schmerzen bei der Schwangerschaft? Wer hat das gesagt? Ist das nur eine natürliche Folge? Oder ist das eine Erinnerung daran, dass etwas in uns nicht stimmt? Dass Gott es ist, der die Folgen gibt. Weil wir haben ja viele Menschen, die heute sagen, Gott kann nicht töten, Gott kann nicht. Aber wer hat denn das Todesdekret gegeben, dass wenn du essen wirst, wirst du sterben? Kam das aus heiterem Himmel? Hat der Satan gewählt zu sterben? Der lebt ja immer noch. Würde der Mensch gewählen zu sterben? Nein, er hat doch ein Bedürfnis zu leben. Deshalb muss er ja jetzt auch den Baum des Lebens schützen vor dem, damit er nicht ewig lebt. Das Bedürfnis nach Leben hat der Mensch nicht verloren. Auch wenn er sich in den Tod stürzt, aufgrund seiner Depression und seiner Not, tut er das, weil er ja seine Bedürfnisse stillen will. Und zu Adam sprach er, weil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Viel Kummer sollst du dich daran, mit viel Kummer sollst du dich darauf nähren, dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Gibt es noch ein klarerer Hinweis oder klare Klarheit, dass Gott der Richter und Vollstrecker ist? Wer hat dem Adam und die Eva die Disteln gegeben? Und warum? Um sie zu quälen? Ist der Schmerz und die Krankheit da, um den Menschen zu quälen? Oder ihm auf etwas aufmerksam zu machen, das er anders wie nicht mehr erkennen könnt? Meine Lieben, das hier, dieser Irrtum, diese falsche Identität in uns, ist ohne Schmerz und Leid nicht erkennbar. Es liegt Gott nicht am Herzen, irgendjemandem Schmerz und Leid zuzufügen. Nein, im Gegenteil. Er möchte uns davon bewahren und befreien. Aber das, was wir geerbt haben in uns, ist so verborgen und schlimm, dass wenn wir die Konsequenzen dessen, was in uns ist, nicht durch die Schwierigkeiten und die Schmerzen und die Krankheit und das Leid sehen, wohin uns das führt, können wir nie erlöst werden. Deshalb muss uns Gott die Konsequenz geben. Er ist nicht verantwortlich, dass ich so geboren bin mit meiner sündigen Natur und wie du geboren bist mit deiner sündigen Natur. Aber er will dich retten, er will sie dir zeigen und er kann sie dir nur zeigen, was es bedeutet, wenn du einen Freund hast für dich. Wenn der Freund dann stirbt, dann musst du krank werden. Was es bedeutet, wenn du ein Kind hast, das du für dich hast und wenn es dann krank ist oder ihm was passiert, dass du dich kaputt machst. Er muss dir zeigen, das, was du nie verstehen könntest, durch Schmerz und Leid. Und das ist für uns, für unser Irrtum schwer zu verstehen. Deshalb kommen wir und sagen, Gott liebt keinen Schmerz. Wenn er mich erlösen könnte, ohne meine Magenschmerzen, würde es tun. Aber er kann es nicht. Wenn er mich erlösen könnte, ohne meine Kopfschmerzen, würde es tun, aber er kann es nicht. Weil er weiß, ich sehe das Böse in mir nicht. Und wenn ich das Böse in mir nicht sehe, kann ich es nicht entfernen. Deshalb lasst euch nicht verführen. Die Ursache der Krankheit ist, dass ich etwas für mich tue. Ist der Betrug meines Herzens. Aber er muss mir die Konsequenz geben, damit ich den Betrug sehe. Adam und Eva wussten nicht, dass sie betrogen sind. Sie dachten, alles ist in Ordnung. Sie dachten in ihrem Leben, alles ist gut. Und wenn wir weiter sehen in der ersten Verlauf der Geschichte der Menschheit, mit Kain und Abel und so weiter, so werden wir sehen, dass das Bewusstsein einer Not nicht da ist. Weil der Mensch denkt, bei ihm ist alles in Ordnung. Gott ist der einzige Gesetzgeber. Er ist der einzige Richter. Und der einzige Vollstrecker, bei niemand außer ihm, kann es tun. Weil wir alle von ihm abhängig sind. Deshalb gibt er uns die Schmerzen, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Oder er gibt uns die Schmerzen, wie bei Hiob, um zu prüfen, dass wir völlig in ihm stehen. Woher kommt die Krankheit? Woher kommt sie? Sie kommt aus dem Irrtum des Herzens als Ursache. aber Gott gibt sie, damit wir sie erkennen. In dieser Krise, in der wir sind, müssen wir wissen, wer steuert denn die Wirkungen? Sind es wir? Nein. Wir können noch so gute Taten tun, wenn wir sie aus der Idee heraus tun, ich tue sie für mich, ich tue sie so oder so aus Gott, ich muss es nämlich von Gott tun, ich kann aus keiner anderen Kraft leben. Aber missbrauche ich Gottes Kraft für mich selbst und will den anderen in meiner Beziehung für mich brauchen und haben, dann muss mir Gott etwas geben, damit ich mir bewusst werde, dass es falsch ist. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Die Menschheit und die Christen haben bewiesen in dieser Krise, dass sie nicht wissen, dass die Krankheit von Gott kommt und die Schmerzen und das Fieber. Aber das beweist, sie haben ihre Bibel nicht gelesen. Das beweist, dass sie Gott mit nichts kennen. Weil man erkennt ja, ob jemand etwas weiß oder nicht, nicht an den großen Dingen des Lebens, sondern an den kleinen. Wobei man Krankheit ja nicht etwas Kleines nennen kann. Warum ist die Christenheit so blind? Warum ist meine Gemeinde so blind? Dass sie nicht erkennt, dass das Fieber nicht von einem Virus kommen kann. Dass es nicht von einem äußeren Element kommen kann. Das einfach durch die Luft fliegt, per Zufall. Nur weil du zu nahe gekommen bist, einer anderen Person. Seht ihr, dass diese Krise, in der wir sind, offenbart, ob jemand Gott kennt oder nicht kennt. Ob jemand weiß, ob er alle Dinge aus Gottes Hand nimmt zu seiner Hilfe oder ob er denkt, er ist das Opfer des Satans. Wir sind nicht Opfer des Bösen. Wir sind Opfer unserer selbst. Wir sind Opfer unseres eigenen Selbstbetrugs. Und um das zu erkennen, hat uns Gott die Krankheit gegeben und den Schmerz und das Leid und die Schwierigkeit. Weil ohne könnten wir es nie mehr sehen. Und dann wären wir verloren. Und würde dieser Schmerz und dieses Leid nicht ausgeglichen werden mit einer Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn wir das hier entfernen, dann hätte Gott es uns nie zugemutet. Aber alle Erlösten, die eines Tages alles betrachten werden, werden sagen, wir danken Gott für jeden Leid, für jeden Schmerz, der uns gegeben hat, uns zu offenbaren, dieses schlimme Ding in uns, dass wir es wegtun konnten und dass wir uns an unseren Erlöser wenden konnten, um frei zu sein. Und sie werden ihm ewig dafür danken. Weil was ist 50 Jahre in Not und Elend für eine Ewigkeit? In der Gegenwart Gottes. Ist das irgendwie messbar oder ausgleichbar? Kann man es irgendwie vergleichen? Mit Sicherheit nicht. Deshalb, lasst uns alles aus Gottes Hand nehmen und nachfragen und folgen und uns prüfen. Lebe ich für mich oder lebe ich für Gott? Wenn ich nur etwas für mich will, dann bin ich im Irrtum. Und Gott will, dass ich das erkenne, weil ich es ja nicht erkenne, es ist ja tief in uns. Und das Versagen, unsere Sünden, unsere Fehler zeigen uns, dass wir etwas für uns wollen. Und die Krankheit bestätigt das. So lasst uns das für immer geklärt haben. Gott ist der einzige Gott. Und da er der einzige Gesetzgeber ist, ist er auch der, der Richter und Vollstrecker ist. Und es macht ihm keine Freude, weder Richter noch Verstecker zu sein. Aber es gibt niemanden außer ihm, der das Werk tun kann. Amen.